Meine Damen und Herren, ich begrüße heute sehr herzlich meinen österreichischen Kollegen Karl Nehammer heute hier in Berlin. Deutschland und Österreich sind sich nachbarschaftlich auf das Engste verbunden, kulturell, gesellschaftlich, sprachlich und aufgrund der vielfältigen persönlichen und Verbindung zwischen unseren Bürgern und Bürgern sowieso. Und wir sind uns auch eng verbunden mit Blick auf das Thema, was uns alle in diesen Tagen so umtreibt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine verheerenden Folgen für die Ukraine, für Europa und die ganze Welt. Gemeinsam fordern wir Präsident Putin auf, jetzt einem Waffenstillstand zuzustimmen, humanitäre Versorgung zu ermöglichen und wirkliche Friedensverhandlungen zu führen. Karl Nehammer und ich sind uns ebenfalls einig, dass wir in Europa schnell und unbürokratisch helfen müssen, der ukrainischen Bevölkerung und den am stärksten betroffenen Nachbarländern. Es ist wichtig und gut, dass alle europäischen Mitgliedstaaten vergangene Woche beim Europäischen Rat in Brüssel erneut deutlich gemacht haben, dass sie bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Und dass sie auch weitere Unterstützung für die Ukraine und die Staaten in der Nachbarschaft leisten werden. Ganz besonders möchte ich dabei auf die Republik Moldau hinweisen. Dort sind im Verhältnis zur Zahl der Einwohner bisher am meisten Flüchtlinge angekommen. Um Ihnen das mal ins Verhältnis zu setzen, wir sprechen über etwa 350.000 Flüchtlinge bei einer Einwohnerzahl von 3,5 Millionen, also 10%. Wenn man das auf Deutschland übertragen würde, wären das mehr als 8 Millionen. Das ist schon sehr, sehr viel. Gemeinsam mit Rumänien und Frankreich wird Deutschland derzeit in der kommenden Woche eine Unterstützungskonferenz für Moldau ausrichten. Damit wollen wir die Republik Moldau unmittelbar und nachhaltig unterstützen. Mein Dank gilt auch dem österreichischen Kollegen, denn sein Land hat bereits 2.000 Geflüchtete aus Moldau aufgenommen. Deutschland wird 2.500 Schutzsuchende aufnehmen. Das sind wichtige Elemente einer gesamteuropäischen Lösung. Und genau eine solche gesamteuropäische Lösung brauchen wir in dieser wichtigen Frage. Außerdem werden wir die konkrete Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken und unsere Sanktionen entschlossen umsetzen. Die Sanktionen, die wir miteinander festgelegt haben, sind sehr, sehr weitgehend und sie zeigen Wirkung. Wichtig bleibt es, dass wir auf eine effektive Umsetzung dringen und jede Schlupflöcher, die uns sich auftun, schließen, um den Druck auf den russischen Präsidenten weiter aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sind wir mit Hochdruck dabei, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland zu verringern. Bundeskanzler Nehammer und ich sind uns auch einig, dass die Energiewende nicht nur ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel ist, das sowieso, sondern auch der beste Weg zur Energieunabhängigkeit. Ebenso sind wir aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir die Region in unserer Nachbarschaft insgesamt stärken und unterstützen. Dazu gehört, das will ich gerne als letzten Punkt hier auch noch sagen, eine klare europäische Perspektive, EU-Perspektive für die Staaten des westlichen Balkan. Da ist es besonders wichtig, dass wir mit Albanien und Nordmazedonien möglichst bald Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Jede weitere Verzögerung macht den Westbalkan verwundbar und offen für den Einfluss Dritter. Dabei müssen wir in der EU aber auch institutionelle Reformen voranbringen, um uns selbst erweiterungsfähig zu machen. Sie sehen also eine ganze Reihe von Themen und es ist nur eine Auswahl der vielen, die wir besprochen haben und auch ein Ausdruck unserer guten Zusammenarbeit, die ja weitergeht und nicht nur auf den heutigen Tag beschränkt bleibt.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal ein großes Dank, Herr Bundeskanzler, für die Gastfreundschaft. Ich freue mich, dass wir trotz der sehr intensiven Zeit, die wir gemeinsam erleben, jetzt die Chance gehabt haben, uns hier in der Bundesrepublik Deutschland zu treffen, einander auszutauschen und unsere, ja im wahrsten Sinne des Wortes, auch gemeinsame Politik abzustimmen. Als österreichischer Bundeskanzler bin ich froh, einen starken Partner an der Seite zu haben, der klar europäisch ausgerichtet ist und auf der anderen Seite auch klar betont, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam innerhalb der Europäischen Union die großen Herausforderungen dieser Zeit auch tatsächlich bewältigen können. Zwei konkrete Punkte, die wir gesprochen haben. Auf der einen Seite schon angesprochen vom deutschen Bundeskanzler, die Frage des Klimawandels und dessen, was wir tun können. Die Frage der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist ein Gebot der Stunde. Der Krieg in der Ukraine, die Politik der Russischen Föderation hat uns klargemacht, dass wir grundsätzlich da auf dem richtigen Weg sind, aber auch hier von Kooperation und Zusammenarbeit nur profitieren können, wenn es darum geht, diesen Weg auch jetzt beschleunigt voranzugehen. Ich habe Olaf Scholz erlebt im Rat der EU-Regierungschefs, der hier eine energische Stimme für das Investieren in diese Transformation erhoben hat. Und das ist auch im Interesse Österreichs. Und auch dafür danke für die gute Zusammenarbeit, weil es gilt hier gemeinsam dieses Interesse mit den europäischen Partnern zu verwirklichen. Der Westbalkan ist seit langem ein wichtiger geostrategischer Raum für Österreich. Wir haben eine lange Geschichte und lange Tradition mit den Ländern des Westbalkans. Und auch hier gilt es, genau das, was schon angesprochen worden ist, zu verstärken. Wir brauchen nicht nur das Reden über mögliche europäische Perspektiven, sondern jetzt auch das Tun. Und es braucht hier ganz stark auch unsere Begleitung als Staaten der Europäischen Union für die Staaten des Westbalkans. Und ich war selbst jetzt in Serbien, Bosnien-Herzegowina und auch im Kosovo in einer Zeit, wo die Angst groß war, dass der Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine, der Angriffskrieg von Seiten der Russischen Föderation gegen die Ukraine, auch Folgewirkungen haben kann für den Balkan. Auch da gibt es große Einflusszonen der Russischen Föderation. Und hier war auch wieder sichtbar, und wie wichtig es ist, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten und kooperieren. Und ich kann auch hier das Danke verstärken. Es wurde hier sehr positiv der Berliner Prozess beschrieben. Es gibt hier viele gute Möglichkeiten des Dialogs auf der einen Seite, aber auch der Entwicklung von ganz konkreten Zukunftsschritten für diese Region. Ich habe dem Bundeskanzler gesagt, dass Österreich hier gerne an der Seite auch der Bundesrepublik Deutschland steht, um diese Brückenbildung, auch die Österreich traditionell schon in diesem Raum wahrnimmt, auch weiter fortführen zu können, um den Prozess des Beitrittes dieser Staaten zu ermöglichen. Man sieht gerade jetzt in der Zeit der Krise, wie wichtig das ist. Sonst ist der Westbalkan ausgesetzt anderen Einflusszonen, schon erwähnt einerseits der Russischen Föderation, aber auch gegenüber der Volksrepublik China. Daher ist es von uns von geostrategischem Interesse wichtig, dass wir tatsächlich hier einen Gang zuschalten, in die Gänge kommen und den Menschen in diesen Ländern tatsächlich eine fruchtbringende Perspektive bieten. Der Krieg in der Ukraine stellt auch Österreich vor große Herausforderungen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir erleben es in den wirtschaftlichen Dimensionen. Wir erleben es in der gemeinsamen Verantwortung auch hier für die Region an sich, aber auch mittlerweile für die Welt. Die Ukraine ist einer der größten Weizenexporteure. Wenn das nicht mehr stattfindet, hat das große und verheerende Konsequenzen, auch wie das Thema Welternährung. Ölsaaten aus der Ukraine sind zum Beispiel auch wesentlich für Indien, die größte Demokratie der Welt. Ich halte es für wichtig, dass wir auch lernen, als Europäer weit über unseren Rand hinauszublicken. Wir brauchen Verbündete auf der Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ja auch erlebt, dass Indien sich neutral verhalten hat bei der Beurteilung des Krieges zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Und auch hier ist es eben wichtig, dass wir als Europäische Union unser Augenmerk über unsere Grenzen hinweg darauf richten, dass es wichtig gilt und wichtig ist, Verbündete weltweit für die europäische Politik zu finden. Und das, was uns jetzt alle trifft, ist das Leid der Menschen in der Ukraine selbst. Ich habe selbst eine Mitarbeiterin in meinem Kabinett, deren Großmutter ist pflegebedürftig und lebt in Kiew. Als die Stadt beschossen worden ist, können Sie sich vorstellen, was das für die Angehörigen bedeutet. Denn gerade die vulnerablen Gruppen, und hier Kranke und zu Pflegende sind besonders davon betroffen, sind nicht schnell in der Lage, einen Schutzraum, einen Bunker aufzusuchen. Manchmal gar nicht. Das Leid der Menschen ist unerträglich, auch aus europäischer Sicht. Und gleichzeitig ist es unsere Pflicht als Nachbarn, den Menschen jetzt zu helfen. Auf der einen Seite den Staaten, die unmittelbar betroffen sind von der Fluchtbewegung, und auf der anderen Seite sind jetzt schon über 38.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich angekommen. Frauen, Kinder, die rasch integriert einen Lebensalltag brauchen, die Kinderschulbildung. Und das Projekt ist schon angesprochen worden. Auch uns ist es wichtig, auf der einen Seite natürlich Länder zu entlasten, die jetzt besonders belastet sind, weil sie Nachbarländer sind der Ukraine. Und hier aber auch vor allem Moldau zu helfen. Moldau ist ein Land, das auch unter dem Druck der Energie sozusagen Monopolstellung von Seiten der Russischen Föderation leidet. Dramatisch hohe Energiepreise im Vergleich zu dem besetzten Gebiet Transnistrien durch die Russische Föderation. Unglaublich viele Flüchtlinge, unglaublich viel Leid. Es ist uns gelungen, von österreichischer Seite eine Luftbrücke aufzubauen mit Austrian Airlines, die Menschen jetzt sukzessive hinauszufliegen aus Moldau. Und das, was man sieht und was mich beeindruckt, und das kann ich auch nur hier wiedergeben, dem Bundeskanzler der Republik Deutschland, es ist einfach faszinierend und gut zu sehen, dass hier die Menschen so hilfsbereit sind in Deutschland, die Menschen in Österreich hilfsbereit sind und dass ein guter europäischer Geist herrscht. Und noch zum Abschluss, lieber Olaf, dir ein großes Danke für dein Engagement, gerade jetzt auch auf europäischer Ebene. Österreich ist ein neutrales Land, wir sind militärisch neutral, aber solidarisch innerhalb der Europäischen Union, solidarisch innerhalb der internationalen Organisationen, sei es der EU an sich, sei es aber auch der OSZE oder der UNO gegenüber. Und ich begrüße es außerordentlich, dass du dich so klar dazu bekennst, dass es eine klare Sicherheitspolitik in der Europäischen Union geben muss, dass wir zueinander stehen, dass wir füreinander da sind und dass du damit auch wichtige Impulse in der europäischen Dimension dieser Diskussion auslöst. Ein großes Danke für unsere Zusammenarbeit.
Vielen Dank.
Guten Tag. Ich möchte meine Frage an beide Kanzler richten, bitte. Was Ihre Länder eint, ist die Ablehnung eines Energieembargos gegen Russland. Nun mehren sich aber auch die Stimmen, die behaupten, dass ein solches Embargo wirtschaftlich vertretbar sei und moralisch ohnehin geboten. Würden Sie Ihre Haltungen überdenken, sollte der Krieg in der Ukraine noch weiter eskalieren? Vielen Dank.
Fange ich an, weil es der österreichische Rundfunk ist bei der Frage. Für Österreich ist die Situation ganz klar. Wir haben eine Energieabhängigkeit in Form von Gas von Seiten der Russischen Föderation. Wir haben einen an und für sich sehr herzeigbaren Energiemix. 75% der Energiegewinnung in Österreich erfolgt aus erneuerbarer Energie. 25% allerdings sind dann abhängig von Gas und da 80% vom russischen Gas. Es geht aber nicht nur Österreich so, in diesen Dimensionen unterschiedlich. Ist Ungarn davon betroffen, ist Bulgarien davon betroffen, ist Tschechien davon betroffen, ist die Slowakei davon betroffen und auch die Bundesrepublik Deutschland. Sanktionen haben immer nur dann einen Sinn, wenn sie ausgesprochen werden, dass sie den treffen, den sie treffen sollen und nicht den schwach machen, der Sanktionen führt. Und die Sanktionen der Europäischen Union in ihrer Wucht und Wirkung haben schon jetzt die Russische Föderation schwer getroffen, haben schon jetzt für Erstaunen bei Präsident Putin gesorgt, weil er niemals damit gerechnet hätte, dass die EU-27 geeint, geschlossen und bereit, auch eigene Verluste in Kauf nehmend, was die wirtschaftlichen Themen betrifft, dazustehen und das zu tun. Und auch Österreich ist davon betroffen. Aber ich habe immer dazu gesagt, die Schmerzen, die die österreichische Wirtschaft erleidet durch die Sanktionen gegen die Russische Föderation, sind nichts im Vergleich dazu, welche Schmerzen gerade die Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit erleiden müssen. Das heißt, ein klares Bekenntnis zu den Sanktionen, aber dann, wenn sie sinnvoll und richtig sind. Das, was unser großes Ziel ist, und auch das ist eine schwere Niederlage für die Russische Föderation in der Zukunft, ist, dass wir uns alle jetzt daran machen, noch schneller unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Wir haben das vorher schon erwähnt in unseren gemeinsamen Statements. Und darüber hinaus auch uns jetzt diversifizierter aufzustellen. Das heißt, andere Anbieter auch stärker in den Markt hineinzuholen. Geht das heute? Nein. Geht es morgen? Nein. Geht es übermorgen? Vielleicht. Und dann ist es ein Prozess, den man aber auch in dieser Ehrlichkeit und Klarheit ansprechen muss. Ich finde, es hat keinen Sinn, wenn man da ein X für ein U macht, wenn man hier versucht zu täuschen, wenn man hier falsche Versprechungen macht, die dann auch nicht funktionieren. Wenn Sie mich fragen, ist es ein furchtbares Gefühl, von russischem Gas jetzt derzeit abhängig zu sein? Ja. Aber Gefühle dürfen nicht überlagern, wenn es darum geht, und das gilt für mich als Bundeskanzler der Republik Österreich in besonderem Maße, für Energieversorgungssicherheit zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft funktioniert, denn das Gas, das aus Russland kommt, wird in Österreich nicht nur für die privaten Haushalte eingesetzt, sondern auch für die Industrie. Und da geht es um Arbeitsplätze. Da geht es um Möglichkeiten, auch den Wohlstand zu erhalten. Und das ist auch eben meine Aufgabe. Und in dieser Abwägung, in der Klarheit der Sanktionen auf der einen Seite, die schmerzhaft sind für die Russische Föderation, in der Klarheit, dass wir uns von der Abhängigkeit von russischem Gas in einer längeren Perspektive befreien wollen, und das wird uns gelingen, auch im europäischen Zusammenwirken, ist es jetzt so, dass wir in dieser Lage leben, wie sie ist. Sanktionen, so hart es geht, aber Sanktionen so, dass sie nicht einem selbst zu schwächen, dass man dann die Sanktionen nicht mehr fortführen kann.
Ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wir sind uns völlig einig in der Bewertung der Angelegenheit. Es ist richtig, dass wir harte Sanktionen vorbereitet haben. Übrigens ganz im Unterschied zu früher, lange bevor der Krieg begonnen hat. Wir jedenfalls haben sehr sorgfältig mit der amerikanischen Regierung und auch mit der Europäischen Union uns ausgetauscht, Vorschläge gemacht und Stück für Stück dafür gesorgt, dass wir genau das, die Sanktionspakete dann ergreifen konnten, die dann nach dem Krieg unmittelbar in ganz kurzen Abständen alle festgelegt worden sind. Und sie sind hochwirksam. Das sind die weitreichendsten Sanktionen, die jemals gegen ein Land dieser Größenordnung verhängt worden sind. Und sie treffen die Entwicklungsperspektiven und wirtschaftlichen Chancen Russlands dramatisch. Und es gibt auch für viele der Entscheidungen, die wir getroffen haben, keine Möglichkeit auszuweichen auf andere Quellen, andere Ressourcen, sich auf andere Weise zu erholen und sich zu holen, was es bei uns nicht gibt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das ordentlich gearbeitet worden ist. Was wir gegenwärtig tun, ist alles vorzubereiten, was immer notwendig ist, damit es keine Umgehungsgeschäfte gibt, damit man nicht irgendwelche Wege findet, den Sanktionen zu entweichen. Und das werden wir auch Tag für Tag weitermachen. Was die Energieimporte und manche andere betrifft, ist es so, dass die Entscheidung von vornherein die nicht mit umfasst haben. Aber das hindert uns nicht daran, mit allem Tempo dafür zu sorgen, dass wir unsere Abhängigkeit reduzieren. Und das ist ja dann ein Schritt, der nicht für zwei Tage, sondern für länger gilt. Für Deutschland kann man sagen, wir werden es wahrscheinlich, jedenfalls arbeiten die Unternehmen und wir daran, im Laufe dieses Jahres schaffen, unsere Abhängigkeit von Öl- und Kohleimporten zu beseitigen. Und wir werden im Hinblick auf das Gas etwas länger brauchen, weil für alles braucht man auch Transportkapazitäten, entweder in Form von Zügen und Lastwagen, die etwas transportieren können, in Form von Schiffen und Häfen, die dazu geeignet sind, oder aber eben in der Form von Pipelines. Wir arbeiten sehr daran, dass wir neue Infrastrukturen schaffen, um zum Beispiel schiffbares Gas, LNG-Flüssiggas transportieren zu können und in das deutsche und europäische Netz einpumpen zu können von den Häfen der norddeutschen Küste. Und das hat dann natürlich einen Beitrag nicht nur für uns, sondern auch für viele andere Länder, der damit verbunden ist. Außerdem ist es dann die Botschaft dauerhaft an den russischen Präsidenten, dass eine wesentliche Grundlage seines ökonomischen Geschäftsmodells unter seinen Händen verschwindet. Und das ist dann auch die Folge des bösen Tuns.
Ja. Herr Bundeskanzler Scholz, Sie haben sich gestern nach einem Telefonat mit Herrn Putin sehr skeptisch geäußert zu der russischen Erklärung, dass Gaslieferungen in Euro bezahlt werden können und nicht in Rubel bezahlt werden müssen, und hatten schriftliche Informationen erbeten dazu noch. Nach einer Reuters-Eilmeldung hat Herr Putin gerade gesagt, ab morgen muss in Rubel bezahlt werden. Könnten Sie bitte noch mal sagen, was jetzt Ihre Befürchtungen sind und was Sie machen und ob es nicht Makulatur ist, was Sie gerade gesagt haben zu einem möglichen Embargo? Wenn Sie noch ganz kurz bitte sagen könnten, was von dem Besuch von Wladimir Klitschko bei der Bundesregierung zu erwarten ist. Und Herr Bundeskanzler Nehammer, die Neutralität von Österreich, das von Freunden umgeben ist, ist das wirklich ein Vorbild für die Ukraine, die vom Nachbarn überfallen wurde, oder muss es nicht aus Ihrer Sicht ganz andere Sicherheitsgarantien für so einen Staat wie die Ukraine geben, als man sich in Österreich vorstellen kann? Danke.
Die Antwort ist sehr, sehr kurz. Wir haben die Verträge angeschaut über die Gaslieferung und die anderen Lieferungen. Darin steht drin, dass in Euro gezahlt wird, manchmal in Dollar, aber in der Regel in Euro. Und ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klargemacht, dass das auch so bleiben wird. Und wie seine Vorstellungen sind, dass das geschehen kann, das ist das, was wir jetzt genau anschauen werden. Aber auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden. Es gibt viele Gespräche, die wir gegenwärtig führen.
Die österreichische Neutralität hat sich für Österreich sehr gut bewährt. Wir haben ja 1955 unsere Freiheit wiedererlangt, haben uns dann immerwährend neutral erklärt und sind auch im Dezember 1955 dann den Vereinten Nationen beigetreten. Das ist ein wichtiger Schritt für Österreich gewesen, weil wir damit gezeigt haben, dass wir, obwohl wir neutral sind, militärisch neutral sind, eine Haltung und eine Meinung haben. Dass wir solidarisch agieren, wenn es ein internationales Mandat gibt. Österreich stellt als kleines Land in der Europäischen Union 1.100 Soldaten in friedenserhaltenden und friedenssichernden Maßnahmen. Das heißt also, die österreichische Neutralität ist eine dynamische, solidarische und daher für uns ein sehr gut bewährtes Mittel. Ob es übertragbar ist auf ein anderes Land, richtet sich immer mal daran, was das Land für sich als richtig definiert, wie das Land bereit ist, sich aufzustellen und darüber dann auch zu entscheiden. Aber davon sind wir ja derzeit weit entfernt. Wir haben gerade die Situation eines Angriffskrieges. Wir erleben, dass zivile Städte bombardiert werden, mit Artillerie beschossen, Zivilistinnen und Zivilisten massiven Bedrohungen ausgesetzt sind. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass im Ukraine-Konflikt auf der einen Seite jetzt Waffenstillstände, selbst wenn sie regional sind, erreicht werden, damit sichere Korridore errichtet werden können, dass Evakuierungen von Zivilpersonen erfolgen können, dass Hilfslieferungen möglich sind für die Menschen, die nicht gehen. Das sind alles die Schritte, die jetzt gesetzt werden müssen. Und dann gilt es abzuwarten, wie der Konflikt sich entwickelt. Und dann gilt es dann auch für die Ukraine selbst zu entscheiden, was für sie der beste und sicherste Weg ist. Aber es muss und soll eine Entscheidung der Ukrainer und Ukrainer bleiben.
Herr Bundeskanzler Scholz, dieser Krieg und seine Folgen wird für alle sehr teuer werden. Ja? Und man kann nicht früh genug damit beginnen, sich Gedanken zu machen, wie das alles dann bewältigt werden soll, weil dieser Krieg wird enden, wie alle Kriege geendet haben. Es fragt sich nur, in welchem Zustand. Ich möchte Sie fragen zu der Idee eines gemeinsamen europäischen Wiederaufbau-Kriegsfolgefonds, so wie es der Corona-Fonds gewesen ist und noch immer ist. Das heißt, in gewissem Maße auch eine gemeinsame finanzierte Kreditaufnahme, aber wieder nur als einmaliger Akt, damit es noch nicht so aussieht, als käme jetzt eine Schuldenunion. Danke.
Ich überlege gerade, was ich aus den Worten ziehen soll, damit es nicht so aussieht. Was wollen Sie mir damit sagen? Aber also ich denke, die Lage ist doch sehr klar. Wir haben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, der daraus resultierenden wirtschaftlichen Krise, einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht. Ich habe mich sehr darum bemüht, dass das Geld auch zeitnah ausgegeben wird, weil es so viele Konjunkturprogramme gibt, die vor allem wirken, wenn die Konjunkturkrise vorbei ist. Das ist ja nicht so schlau. Und deshalb haben wir dort Fristen eingesetzt. Trotzdem ist es so, dass von den vielen Mitteln, die dort mobilisiert worden sind, die allermeisten noch gar nicht investiert worden sind in das, worum es geht, die Energietransformation, den Klimawandel aufzuhalten, die Digitalisierung, das sind ja die wichtigsten Hauptaufgaben, die überall in allen Ländern jetzt beschritten werden, als ein Aspekt, wie man ein ökonomisches Modell entwickelt, das uns mit großen Wachstumsperspektiven aus der Corona-Pandemie führt. Aber der Satz, der im Mittelpunkt steht, ist, von dem vielen Geld, das dort verfügbar gemacht worden ist, ist das allermeiste noch gar nicht ausgegeben. Insofern steht es jetzt zur Verfügung, wo wir ja die gleichen Entscheidungen treffen würden im Hinblick auf die Frage, wie bewältigen wir die ökonomischen Folgen der Ukraine-Krise für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitgliedsländer. Das ist gewissermaßen jetzt passgenauer geworden, als es vorher noch war, denn der Ausgabezeitpunkt, der Zeitpunkt für die Investitionen fällt genau in die Zeit, um die es jetzt geht. Da ist nichts umzuwidmen, die sind ja alle da.
Eine Frage an den österreichischen Bundeskanzler. Sie haben eben über den Westbalkan gesprochen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen klarer erklären, woran denn die oder an wem diese Verzögerungen innerhalb der EU liegen. Sie haben jetzt beide gefordert, dass es möglichst vorangehen sollte mit Beitrittsgesprächen, unter anderem mit Albanien und Nordmazedonien. Also an wem liegt es in der EU? Vielleicht können Sie das bitte ein bisschen präzisieren. Und Herr Bundeskanzler, eine Frage an Sie nochmal zu den Status Garantiestaaten, also die Bereitschaft Deutschlands nach einem Krieg der Ukraine zu helfen. Wie genau soll das aussehen? Welche Verantwortung könnte Deutschland da übernehmen? Wäre das auch militärisch und aus aktuellem Anlass? Es gibt Berichte, dass die SPD jetzt für eine Impfpflicht ab 50 ist, um eine Mehrheit für einen der Anträge nächste Woche zu bekommen. Würden Sie auch umschwenken und statt der Impfpflicht ab 18 jetzt auch eine Impfpflicht ab 50 unterstützen? Danke.
Ich glaube, dass die Frage, wer ist dafür, dass wir das voranbringen mit dem Westbalkan-Prozess, die entscheidende ist und nicht die Frage ist, wer war mal dagegen. Insofern konzentrieren wir uns darauf, eine möglichst große Zustimmung zu mobilisieren und aus meiner Sicht sieht es auch danach aus, dass gerade die jetzige Situation noch einmal die Bereitschaft massiv verstärkt hat, dass hier alle an einem Strang ziehen und zwar in diese Richtung. Und wir würden da gerne unseren Beitrag leisten, damit das auch tatsächlich gelingt. Und die zweite Frage, es wird jetzt im Parlament diskutiert, ein Ort, an dem ich Mitdiskutant bin als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Sie kennen meine Ansicht über die Notwendigkeit einer Impfnachweispflicht und Sie wissen auch, welchen Antrag ich unterstützt habe. Gut ist, dass jetzt das stattfindet, worauf die Skeptiker nicht setzen mochten, nämlich der Prozess einer Mehrheitsbildung im Deutschen Bundestag. Aber darüber macht es keinen Sinn, Wasserstandsmeldungen abzugeben und auch nicht welche zu kommentieren, die oft einfach nur als Gerücht entstehen und deshalb gar nicht fest genug sind, um kommentiert zu werden.
Die Frage an Sie bestand ja noch darin, Garantiestatus für die Ukraine, wie genau das aussehen soll.
Wir haben den Wunsch der Ukraine, ob wir hilfreich sein würden, auch für den Friedensprozess in dieser Hinsicht, natürlich positiv beantwortet. Aber über die Frage, worum es da im Einzelnen gehen wird, was der Inhalt ist, was das ausmacht, kann und konnte zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nichts Konkretes besprochen und festgelegt werden. Und deshalb macht auch das keinen Sinn, sich da spekulativ mit zu befassen.
Zu den Fragen des Westbalkans ergänzend ausgeführt, man muss es differenziert betrachten. Auf der einen Seite das, was der Bundeskanzler sagt, wir müssen innerhalb der Europäischen Union bei den Skeptikern dafür werben, dass es jetzt wichtig ist, diesen Beitrittsprozess zuzulassen. Und gleichzeitig müssen wir genau hinschauen, was derzeit am Westbalkan passiert. Es gibt Staaten, die haben sich schon sehr angestrengt, sehr bemüht, europäische Maßstäbe umzusetzen, zu erfüllen. Und es gibt Staaten, die brauchen weiter unsere Hilfe und Unterstützung. Bosnien-Herzegowina braucht jetzt ganz massiv unsere Hilfe. Es gibt dort Blockade und Stillstand. Es ist eine schwierige, angespannte Situation. Es gibt Veränderungen über die letzten Jahre, auch was die Ethnien betrifft und damit wiederum auch die politische Auseinandersetzung. Das ist jetzt alles vor uns liegend. Und unsere Aufgabe ist es jetzt hier, Österreich wird dazu seinen Beitrag leisten, in den wichtigen Punkten Kommunikationsscharniere zu bilden, dort zu helfen, wo es um politische Prozesse geht, die beschleunigt werden müssen. Bosnien-Herzegowina ist historisches Erbe und auch Verpflichtung für uns als Europäische Union, dass wir diesen Raum, der so viel Gewalt, so viel Schrecken erlebt hat, gerade jetzt nicht alleine lassen bei seiner politischen Bewährungsphase. Und die ist groß. Die Republika Srpska versucht, die Einigkeit innerhalb der bosnisch-herzegowinischen Föderation aufzulösen, neu zu definieren, innerhalb Bosnien-Herzegowinas zwischen Bosniaken und Kroaten und Serben, muss man darauf achten, wie die Ethnien zueinander stehen, wie sie politisch miteinander umgehen. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist Serbien. Serbien ist ein wesentlicher, wenn nicht der wesentlichste Player am Westbalkan, hat natürlich viele Herausforderungen noch zu bewältigen, wenn es um einen europäischen Beitrittsprozess geht, aber er ist aktiv und proaktiv mit Serbien zu führen. Wir haben Großmachtsinteressen von anderen Großmächten bereits sichtbar in Serbien, die Russische Föderation, die Volksrepublik China. Vereinigte Arabische Emirate sind präsent unten und die Europäische Union, das, was uns ausmacht, das klare Bekenntnis, dass der Westbalkan zu Europa gehört, Das muss jetzt auch gelebt werden, das ist damit gemeint. Aber es muss unterschiedlich angegangen werden. Wir brauchen die europäische Zustimmung, wir brauchen die europäische Zusammenarbeit, die europäische Überzeugungsarbeit für das, was alles schon geschehen ist, wo gute Fortschritte erzielt worden sind und den Mut, den Beitrittsprozess zu beginnen. Und bei den Ländern, die nach wie vor unsere Hilfe brauchen, weil sie noch in manchen Bereichen säumig sind, jetzt, dass wir uns mit dem Berliner Prozess zum Beispiel dorthin bringen, diesen Prozess wieder zu beschleunigen und auch eben konstruktiv zu begleiten.